Und ist er, ja? Ja.
Schuld und der vierte im Bunde, Steffen Kliebe, liegt krank zu Bett, wird aber das Protokoll, sagen wir mal, dann schreiben nach Absprache mit den anderen Protokollantinnen und Protokollanten. So, jetzt aber wirklich geht es los. Sie haben das Wort.
Ja, danke schön. Ja, liebe Studierende, lieber Professor Krüger, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, in Fortsetzung vom Vortrag in der letzten Woche über die Zeit 1990 etwa bis 2005 zu berichten. Herr Krüger hatte ja schon angedeutet, das war auch eine schwierige Zeit des Umbruchs. Es war aber auch eine außerordentlich spannende und wie wir vielleicht sehen werden, auch einigermaßen erfolgreiche Zeit für uns. Mein Name steht vorne dran, Herr Krüger hat ihn genannt. Als ich geboren wurde im Frühjahr 1940, war der Krieg also gerade ein halbes Jahr im Gange, eine nicht so sehr schöne Zeit für ein aufwachsendes Kind. Ich bin in Varin geboren, dieser kleinen Stadt, südöstlich von Wismar, 20 Kilometer. Und es war also auch das Glück derjenigen, die in so einer kleinen Stadt wohnten, dass der Krieg sie einigermaßen verschont hatte. Auch wenn Väter und Onkel im Krieg waren, so hatten wir das Glück, bei unserem Großvater aufzuwachsen, der dort in der Region noch ein ganz bekannter Heimatdichter war. Und Großvater war Ofenbaumeister gewesen. Und so sind wir also auch durch die Zeit die uns die Russen die ersten Monate nach Kriegsende dort beschert haben, ganz gut durchgekommen. Das sind auch die ersten Erinnerungen, die ich eigentlich so habe, als die Russen praktisch mit vorgehaltener Pistole in die Häuser kamen und dann nach den Uhren verlangte, die die Anwesen dort abgeben sollten. Ich bin dann 1946, also kurz nach dem Krieg, eingeschult worden, habe dann die 8. Klasse bis zur 8. Klasse bin ich in der Grundschule in Varin gewesen. Das war eigentlich das Normale, was man zu der Zeit absolvierte. Und bin dann also nach der 8. Klasse, ja, ich weiß nicht mehr genau, war das ein Delegierungsprinzip, also die Klassen, immer so 3, 4 Klassen Westen konnten dann auf die erweiterte Oberschule gehen. Die war dann 8 Kilometer entfernt in dem kleinen Ort Brühl. Und was vielleicht bemerkenswert ist, zu der Zeit war es tatsächlich noch so, dass also nicht nur Arbeiter- und Bauernkinder, was ja dann immer die Redeweise ist, diese Schule besuchen konnten, sondern dort, das mag auch am Ort gelegen haben, also neben mir war der Apothekersohn, der Sohn vom Pastor gewesen, der Sohn vom Hotel- und Gaststättenbesitzer und natürlich aus den Dörfern die Kinder, die von den Bauernstellen kamen, die haben also genauso die Oberschule besuchen können wie ich auch. Und es gab darüber auch gar keine Diskussionen. Das mag in den Großstädten ganz anders gewesen sein und später natürlich sowieso. Aber zu der Zeit lief das eigentlich alles ganz vernünftig. Wir haben also dann 4 Jahre haben dann die Oberschule in Brügel besucht. Und wir merkten dann schon so zu Ende 11. Klasse, Anfang 12. Klasse, dann ging das Werben los für die nationale Volksarmee. Es war damals ja noch nicht so, dass die Wehrpflicht bestand. Ich glaube, die ist jetzt ein Jahr später eingeführt worden. Und ich weiß, es kamen dann Werber vom Wehrbezirkskommando oder Wehrkreiskommando und Redakteure der Schweriner Volkszeitung. Die haben also daraus dann eine ganze Seite in der Zeitung gemacht, die leider heute nicht mehr aufzutreiben ist, diese Zeitung. Nicht mal die Landespolitik in Schwerin hat archiviert, die Kreisseiten. Also insofern ist das, wollte ich das immer mal nachvollziehen, aber ich konnte diese Seiten nicht mehr auftreiben. Also im Frühjahr 1958 wurde es dann ernst. Man muss sich entscheiden, was will man nach dem Abitur machen. Und für mich war es also relativ klar, was ich machen wollte. Im Gegensatz zu vielen meiner Mitschüler, die dann immer noch so etwas im Nebel stocherten. Und ja, über die Hälfte der Jungs haben sich dann freiwillig zur Nationalen Volksarmee gemeldet, um dann die Sicherheit zu haben, dort einen Studienplatz einigermaßen nach dem Absolvieren dieser 1,5 Jahre zu bekommen. Ich habe also das nicht gemacht, trotz allen Werbens der Vertreter da vom Wehrkreiskommando, und habe mich also dann entschieden, ich will also mein Studium machen, und wenn es geht, in Dresden. Dresden hat einen ganz einfachen Grund. Das erste Bild vielleicht. Man hat ja also immer solche Aha-Effekte, die einem zu einem bestimmten Studienwunsch bringen. Und für mich waren das also 2 Dinge gewesen. Einmal ein Bild, was ich im Bücherschrank zu Hause fand, diese berühmte Dornier X. Und das andere war ein Foto, beziehungsweise es gab da noch eine Publikation über ein Flugzeug, was in Dresden gebaut wurde. Das war das erste strahlgetriebene Passagierflugzeug in Deutschland. Sie sehen schon dieses, die 152, anfänglich die 52, das ist also diesen Bautyp nachempfunden, der damals von Boeing schon kreiert wurde. Und die Flugzeugbauer, die in der Sowjetunion waren, die kamen dann zurück nach Dresden und haben also dann sehr schnell diese Flugzeuge auf den Markt gebracht. Dann gab es ja den tragischen Unglücksfall im Jahr 1959 und das Flugzeug ist dann also nicht mehr gebaut worden. Ich habe mich also dann beworben in Dresden, habe also auch Aufnahmegespräche in der damals gegründeten Luftfahrttechnischen Fakultät in Dresden gemacht, und man hat mir schon bescheinigt, also Zensuren ist zwar gut und schön, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. 25 Plätze gab es und ich glaube 300 Bewerber. Und wenn man nicht vorher bei einer Gesellschaft für Sport und Technik war und dort irgendwie, weiß ich, wie hieß das noch, das silberne C hatte beim Segelfliegen oder vorher schon bei der Armee war, um dort einen Dienst zu machen, dann waren die Chancen gering. Ja, ich bin dann also sofort umgestiegen auf die Physik. Das war das, was mir am nächsten lag. Habe also dann in Dresden 5 Jahre Physik studiert mit der Spezialisierung Elektronenoptik. Habe also Untersuchungen und Entwürfe von Elektronenmikroskopen in meiner Diplomzeit gemacht. Und das war eigentlich eine hochinteressante Geschichte. Ich bin also dann 1958, nächste Bild bitte, nach Dresden gekommen. So sahen unsere Wohnheime aus. Es war also kein Zuckerlecken, 6 Mann. In einem Zimmer, Ofenheizung, am Fenster hat man gefroren, am Ofen hat man geschwitzt. Das haben wir dann also tatsächlich 2 Jahre über uns ergehen lassen müssen, bis wir dann uns dann eine andere Bleibe suchen konnten, die dann wesentlich angenehmer war. Aber wir haben dafür 10 Mark der DDR damals dafür bezahlt. Das war also Warmheizung, da war Bettwäsche, war alles dabei, Reinigung war dabei. Also das ist natürlich die andere Seite gewesen, und wir bekamen dann ja die 180 Mark, glaube ich, waren Stipendium, 10 Mark also fürs Wohnen. Das sind natürlich Verhältnisse, die Sie heute so gar nicht mehr richtig vergleichen können. Das nächste Bild. Was in Dresden exzellent war, das waren also die Institute, die waren in den 50er Jahren gerade neu gebaut worden. Das Physikalische Institut hier, das Mathematische Institut, in dem auch unser Vorrektor Herr Wildenhain 2 Jahre vor mir sein Studium machte. Darüber haben wir uns dann auch unterhalten. Und Ja, natürlich, wenn man sagt, wenn einer sich früher solche Vorlesungen angehört hat, warum macht er nun später dann Bibliothekschef? Das ist ja natürlich auch ein Sprung, den ich vielleicht noch etwas hier vertiefen kann. Nach dem Studium war die Frage, was macht man dann für eine Tätigkeit? Sie wissen vielleicht, dass früher die Regelung so war. Man musste also dort die Tätigkeit annehmen, die also einem der Staat eigentlich ja vorgeschrieben, empfohlen hat, dringend. Und es gab dann solche Listen, die also vom Studienbüro in Dresden dann an die Studenten verteilt wurden. Und es waren da so Tätigkeiten, wo ich mir nichts drunter vorstellen. Flachglaswerk Aachen habe ich in Erinnerung. Was sollen Physiker im Flachglaswerk oder Gerätewerk Brieselang irgendwo bei Berlin irgendwo? Also das hat mich alles nicht so sehr gereizt. Also man ist auf eigene Faust dann losgegangen. Bin also dann nach Berlin gefahren, habe mich dann in verschiedenen Betrieben umgesehen und bin dann schließlich gelandet in dem damals größten Elektronikwerk der DDR, im Werk für Fernsehelektronik in Berlin, den ich sehe. Interessant, wenn Sie das sehen, das ist also das Freibefundus, muss aus den 60er Jahren sein und das ist aus dem Jahr 2000. Sie sehen oben Samsung, also nach der Wende hat Samsung dieses Werk aufgekauft, was also neben Fernsehkolben, also das ganze Sortiment an Röhren, Gleichrichtern, Dioden und elektronischen Bauelementen gefertigt hat. Und Samsung ist ja dann nachher aus der Röhre ausgestiegen und ja, das Werk ist dann nachher in einem schlimmen Zustand. Es ist also lauter Einzelkleinstfirmen sind drin. Damals waren also 9000 Beschäftigte in diesem Werk. In dem Hauptwerk hier in Schöneweide bin ich also nur ein Vierteljahr gewesen, bin also dann weiter nach Adlershof gegangen. Ich weiß nicht, ob manche diese Aufnahmen kennen. Also wer früher den Fernsehfunk der DDR geguckt hat, da gab es ja die berühmt-berüchtigte Sendung mit Karl Eduard von Schnitzler und da war also auf der Antenne immer so ein Pleitegeher, der darauf sprang. Das war stilistisch dann hier oben dieser Aufbau gewesen, nämlich hinter diesem Gebäude lagen alle Sendeeinrichtungen des Deutschen Fernsehfunks und hier in diesem unteren Teil waren unsere Laborgebäude, denn ich bin in die Entwicklung und Forschung für Fernsehbildaufnahmeröhren gegangen. Eine spannende Tätigkeit und alles, was ich in der Physik gelernt hatte, konnte ich dann natürlich sehr gut unterbringen. Meine erste Dienstreise war 1969, Sie wissen, 68 war dann der Prager Frühling. Zu der Zeit hat man Dienstreisen auch nicht so sehr gerne ins Ausland mehr geschickt, aber wir hatten mit unseren tschechischen Partnern dort eine gute Vereinbarung, wie wir an der Forschung weiterarbeiten wollten zusammen und ich bin also dann im Frühjahr 69 nach Prag gefahren, um dann die weiteren Abläufe zu diskutieren und nächste Bild bitte. Als man dann zu Hause war und sich dann die Unterlagen ansah, die tschechischen Kollegen, so ein kleines Präsent wurde einem dann mitgegeben und als ich dann diese Fotos sah vom Prager Frühling, und da habe ich natürlich erstmal einen Schreck gekriegt, wenn das die Zöllner dann bemerkt hätten, man muss ja hier und da in Stichproben dann seine Sachen vorzeigen, dann glaube ich, wäre es etwas ärgerlich geworden. Aber es ging alles gut, ich bin froh, dass ich diese Fotos hier heute in meinem Archiv noch aufbewahren kann. Ja, und zur Adlershofer Zeit war es so gewesen, dass mein Chef mich bat, es war in dem Forschungsbereich, in diesem Großbetrieb, die über eine leistungsfähige Bibliothek und ein Informationszentrum verfügten, dass jeder Forschungsbereich dann einen Bibliotheksbeauftragten sandte und fragte mich, möchtest du nicht sowas machen? Ich sagte, naja, Literaturarbeit macht mir Spaß, ich mache das gerne, würde ich gerne machen. Und ein Kollege aus der Leitstelle für Informationen, auch ein Physiker, das sprach mich an, sagte, hätten Sie nicht Lust mit mir in Ilmenau dieses Postgraduate-Fernstudium Informationswissenschaft, hieß das, an dem Institut für Informationswissenschaft, Erfindungswesen und Recht in Ilmenau zu machen. Und da ich dachte, man kann dabei nur lernen und wissen, wie man effizienter Literaturarbeit macht, bin ich also da die 2 Jahre dann postgradal in Ilmenau ausgebildet worden, habe dann 1971 dann diesen Abschluss gemacht. Der Titel war wohl genau Fachinformator, glaube ich, hieß der. Analog hat ja die Kammer der Technik auf etwas anderem Niveau sowas auch ausgebildet. Und das war eigentlich auch die Voraussetzung für später, die in der Anerkennung, Professor Jügelt hatte schon berichtet, wie das damals war, Anerkennung der Berufsabschlüsse, die wurden also gleichgestellt mit dem wissenschaftlichen Bibliothekarsabschluss. So bin ich also dann irgendwo schon in diese Literatur- und Informationsgeschichte reingekommen. Ja, und dann in Berlin war es dann plötzlich so gewesen, dass durch diese sogenannten RGW, also Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe der Blockländer, der Ostblockländer, dass jährlich Abstimmungen stattfanden zwischen der Weiterentwicklung bestimmter Produkte. Und ich sag mal, der deutsche Fernsehfunk, der brauchte von diesen speziellen Fernsehbildaufnahmen vielleicht, weiß ich, 100 oder 200 Stück. Und dann kamen die Russen und haben gesagt, ihr müsst 10.000 oder 20.000 Stück machen. Dann haben wir gesagt, können wir hier nicht in unserem Laborbereich. Und da wurde entschieden, es gibt also in der DDR keine Fernsehbildaufnahmeröhrenfertigung. Damit war ich also auf dieser Schiene zu Ende. Und ja, ich habe mich dann umgesehen, habe dann also gutes Jahr Prozessrechentechnik noch gemacht dort in der Firma, um mich dann in Ruhe umsehen zu können. Aber dann war der Wunsch, wie das dann oft für die Norddeutschen ist, dann so groß, wieder in den Norden zu ziehen, dass ich mich entschieden habe, noch vor Einschulung unserer Tochter, die war damals dann 5 Jahre alt, nach Rostock zu gehen, was nicht ganz leicht war, denn meine Frau war Berlinerin und ein Berliner zu verpflanzen ist nicht immer so ganz einfach, andersrum ist es schon einfacher. Aber das Problem fing dann an, wie findet man denn Arbeit in Rostock, für einen Physiker ganz schwierig damals, meine Frau musste Arbeit finden, also es war nicht ganz einfach und die Wohnungssuche war fast noch schwieriger. Denn jeder, der nach Berlin wollte, brauchte eine Zugzugsgenehmigung zu der Zeit. Und die war dann oft sehr schwer zu kriegen. Das heißt, also ich hätte schon leicht eine Wohnung gekriegt in Rostock, aber die Partner, die mit mir tauschen wollten, die kriegten dann keine Zugzugsgenehmigung nach Berlin. Also das war dann schon eine etwas schwierige Geschichte. Es hat dann doch noch geklappt. Ich hörte dann, dass an der Ingenieurschule für Seefahrt in Warnemünde Physiker gesucht werden, bin also dorthin gegangen. Aber man eröffnete, ja, das war ja die, kennen Sie dieses Foto hier, wenn man nach Warnemünde reinkommt, vorne die Türme mit den Radaranlagen stehen ja noch vorne, das neue Simulationszentrum. Man verkündete mir, dass die Grundlagenausbildung für die Studenten, also das war Mathematik, Physik, Marxismus, Leninismus natürlich, dass die in Rostock ablaufen im ersten Studienjahr und man hätte also jeden Tag diese 40, 45 Kilometer von Rostock fahren müssen. Das wollte ich eigentlich mir nicht antun und wollte also meiner Familie nicht antun. Aber der damalige, also das war also die damalige Seefahrtsschule Warnemünde, heute ist es ja nur noch eine Ruine. Das ist ja die alte Mecklenburgisch-Großherzoglich Navigationsschule in Wustrow, die bereits 1846 gegründet worden ist. Und dann sagte der damalige Kaderdirektor, der ja dann die Unterlagen durchlas, ja, Hoffmann, Sie haben hier doch so eine Ausbildung wissenschaftliche Informationen gemacht in Ilmenau. Gerade so einen Mann suchen wir in der Bibliothek. Es ging nämlich um das, was Professor Jügel schon berichtet hatte, um die Durchführung der Anweisung 2269 des Ministeriums, Aufbau der Abteilung wissenschaftliche Informationen. Naja, ich war erstmal nicht begeistert, habe gesagt, naja gut, einigen wir uns auf ein Jahr, dann kann ich mal gucken, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und bin also dann, aus dem einen Jahr wurden dann 19 Jahre, wie das manchmal so im Leben ist, habe also mich dann in die Bibliotheksarbeit gestürzt und diese Abteilung wissenschaftliche Informationen aufgebaut. Das Problem war für mich, wenn man vorher gewohnt war, man hat also im Labor immer einen Knopf zum Drehen gehabt, der Knopf fehlte natürlich jetzt völlig. Und ja, die Bibliothek war nur relativ klein im Vergleich mit der Unibibliothek, 25 Mitarbeiter waren dort, heute natürlich überhaupt nicht mehr denkbar, heute sind da vielleicht 2 oder 3 in Warnemünde, wobei das Profil auch ein anderes war, es wurden ja nicht nur Seefahrer ausgebildet, sondern auch Schiffbautechnologen, Nachrichtenleute und noch eine Reihe von anderen Disziplinen. Jemals wurde mir das in der Bibliothek, ja, war mir nicht ganz ausreichend und ich lernte bei dieser Informationenarbeit den Chef der Navigation kennen und er sagte mir, Sie haben doch eine gute mathematische Ausbildung. Er war selbst Mathematiker, ich habe hier ganz interessante Themen, die für eine Promotion zu bearbeiten wären. Hätten Sie nicht Lust? Ich hatte Lust und habe mir dann ein Thema gesucht, was also um die mathematischen Verfahren der optimalen Verarbeitung von verrauschten Messwertinformationen geht. Also Sie wissen, damals gab es noch kein GPS, sodass man also Positionen bestimmen konnte auf Knopfdruck, sondern es gab diverse Ortungssysteme, die alle irgendwie zusammengebracht wurden, die Informationen. Eins war langzeitig instabil, das andere war kurzzeitig instabil und es gab ein Verfahren aus der Weltraumfahrt, wo man also solche Zielverfolgung von Satelliten gemacht hat. Und ich habe also dieses mathematische Verfahren dann auf die Navigationssysteme hier in der Schifffahrt angewandt. Das war eine für mich sehr spannende und auch wissenschaftlich anspruchsvolle Geschichte. Ja, dann habe ich damit 1980 promoviert, eigentlich auch schon im fortgeschrittenen Alter, weil man vorher vieles andere gemacht hat, ist man dann eben schon in dem Alter und man hatte mich dann dringend gebeten, die Leitung der Hochschulbibliothek zu übernehmen in Warnemünde, weil die damalige Leiterin dann gebeten hatte, aus familiären Gründen entbunden zu werden von der Funktion, sodass ich dann diese Geschichte gemacht habe. Professor Jügold hatte auch schon erwähnt, dass unser schwierigstes Problem war die Beschaffung der sogenannten NSW-Literatur, also ein nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Und wir haben dann diesen schon erwähnten Kauftausch dann auch intensiv gepflegt, denn wir hatten viele Kontakte mit den Seefahrtsschulen in Bremen, in Hamburg, in Elsfleth, ich glaube ein, zwei gab es noch. Und die waren immer sehr daran interessiert, nächste Bild bitte, mit der DDR-Literatur zu tauschen, weil das muss man sagen, also die Lehrbücher waren ja ganz exzellent. Die waren entstanden unter Leitung von Autorenkollektiven, wo also wirklich die Spezialisten auf jedem Gebiet zusammenkamen und einer hatte also praktisch die Regie in dem ganzen Geschäft, sodass also hier gerade in der Navigation einige, das ist nur eine Auswahl hier, funktechnische Systeme, dem durfte ich selbst noch mitwirken an dem Buch hier. Also das war schon interessant und insofern war es also auch keine Schwierigkeit, mit diesen Partnern im bestimmten Austausch dann auch Bücher zu beschaffen, die wir sonst hätten auch nie kaufen können. Und dann gab es auch das leidige Problem der Giftschränke, der benutzungseingeschränkten Literatur. Zum Glück war die Situation in Warnemünde etwas anders. Zu Anfang hieß es auch, also diese oder jene Zeitschrift können wir nicht frei auslegen. Und wir haben dann argumentiert, warum denn solche Klimmzüge machen. Die Studenten, die ihr heute ausbildet, das sind die Kapitäne, die morgen über alle Weltmeere fahren und im Westen mehr zu Hause sind als im Osten. Also bitte, wo ist das Problem? Ja, danach war auch die Diskussion beendet. Wir durften eigentlich alle unsere Zeitschriften dann wieder auslegen. Und eine Sache will ich ganz kurz erwähnen. Dann kommt eines Tages ein Offizier vom Kommando Volksmarine, die drüben in Hohe Düne saßen, zu mir und fragte mich, ob er eine bestimmte Zeitschrift einsehen wollte. Und zwar wollte er die Yacht einsehen. Ja, ich sagte, die liegt im Lesesaal. Wo brauche ich ja nicht, wo es keine Leser kennen, kann sie die angucken. Ich sage, worum geht es denn da? Und da hat er das also ganz spannend und geheimnisvoll gemacht und gesagt, ja, da wären mit dem Surfbrett Bürger der DDR zweimal Richtung Dänemark über die Ostsee gesurft. Ich wusste davon noch nichts. Und das steht in der Yacht, sagt er mir. Ich sage, dann gehen Sie lesen, können Sie sich das ansehen. Und ich sage, woher wissen Sie denn das, wenn Sie nicht die Zeitschrift haben? In Berlin, Friedrichstraße, der sogenannte Tränenpalast, also der Übergang von Ost nach West-Berlin, der ja wohl unter Denkmalschutz steht, dort haben unsere Genossen, wie er sich ausdrückte, er sagte, die haben praktisch einem über die Schulter geguckt und haben gesehen, wie der das gelesen hat. Dann habe ich gedacht, na, wenn die solche Informationsbeschaffung machen, dann ist das ja schon etwas seltsam. Na, jedenfalls, er stellte sich aber raus, das war nicht in der Yacht, das muss in der Surfgebiet. Ich habe noch nicht mal gelesen, der Artikel in der Surf gewesen sein. Die hat das dann nachher ausführlich dort berichtet. Ja, dann kam ja die Zeit der Wende heran. Das wäre also die Anschlussstelle. Und natürlich für die kleineren Ingenieurschulen stand die Frage, was wird denn nun eigentlich aus diesen Ingenieurschulen? Weil wir natürlich wussten, in den alten Bundesländern waren die ganz anders organisiert und geordnet. Also jeder wusste, irgendwo kann es jetzt schwierig und kann es eng zu werden. Ich war damals 49 Jahre alt zur Wendezeit. Also das wusste man, das ist also bestimmt eine nicht ganz leichte Zeit. Und meine Devise war, also du kannst jetzt nur noch versuchen, die Bibliothek so gut es geht auf Vordermann zu bringen. Mir war ja klar, uns standen ja die Vereinigungsgespräche mit der Universität ins Haus, denn so viel war klar, das seefahrtspezifische Teil der Hochschule, der sollte erhalten werden, sollte dann nach Wismar gehen und alles andere, Ja, ich glaube, 50% ist sowieso aufgelöst worden. Und der Teil Elektrotechnik, Nachrichtentechnik ist an die Universität gegangen. Und ebenso sollte dann auch die Hochschulbibliothek dann an die Universitätsbibliothek angeschlossen werden. Dann nachher als technische Teil der technischen Bibliothek, wobei die Seefahrtsstudenten mit bedient werden sollen. Und wir haben also dann die Möglichkeit natürlich gesucht, in den Hochschulen Hamburg, Bremen, Elsfeld, das umzutun, wenn man das will. Und ich fand hier noch so einen Zeitungsausschnitt, wo also selbst ein Besuch eines Bibliotheksleiters einer Fachhochschule hier in Warnemünde immerhin noch der, wie heißt die, Nordwestzeitung immer noch eine Notiz wert war, dass wir also uns bemüht haben, mit den Kollegen dort Literatur auszutauschen. Wir hatten uns, als dann in der DDR, zu Ende der DDR-Zeit, so 86, 87, kamen ja die ersten in den Bibliotheken auch die Bürocomputer auf. Und wir haben also dann versucht, schnell hier Lösungen auch für die Bibliothek zu finden. Ich weiß nicht, Sie kennen, haben wahrscheinlich keine Vorstellung, wie die Geräte aussahen. Also der Hauptspeicher dieser Bürocomputer, wenn er gut ausgestattet war, die Platte, waren 40 MB. Darüber lachen Sie natürlich, heute hätten Sie mal 10 Fotos drauf gekriegt oder 15 Fotos. Das war also der Plattenspeicher von diesen Rechnern. Man konnte natürlich nicht so sehr viel mit dieser Geschichte dann machen. Und wir haben dann begonnen, relativ schnell den Titelkartendruck zu automatisieren. Wenn man das also im Detail erzählt, wie mühsam das war, hier auf Matrizen schreiben und die Prexel-Ormec-Verfahren, die kennt heute gar keiner mehr. Also das war wilde Handarbeit und wir haben dann diese Dinge in Warnemünde auch als eine der ersten Bibliotheken, kleinere Bibliotheken hier in der DDR gemacht. Es kam dann nach der Wende 1990 dieses Förderprogramm der Bundesregierung, wo also dann die Universitäten mit einem kleinen Rechnernetz ausgestattet wurden, 6 Rechner waren es wohl oder irgendwie zu Anfang, soweit ich mich erinnern kann. Und Warnemünde kriegte erstaunlicherweise von den 2 Fachhochschulen auch eine Ausstattung mit 3 Rechnern. Und zwar, weil die Kollegen dort in Berlin, die das verteilten, honoriert haben, dass wir uns schon rechtzeitig also mit der EDV-Ansatz in Bibliotheken beschäftigt haben. Das war also der Anfang gewesen. Wir sind also auch gemeinsam, wir waren gemeinsam auch in Hamburg, haben uns umgesehen, wie können wir mit den Kollegen in den Verbünden zusammenarbeiten. Denn es war ja wichtig, dass wir uns schnell Serviceleistungen von anderen Einrichtungen beschafften, nämlich diese Unmengen an Büchern, die nun im Vorfeld auf uns warteten. Wir wussten ja, jetzt kommen die Fördermittel. Es werden also Unmengen an Büchern kommen, die wir nicht gewohnt waren, mit unserer Technologie zu bearbeiten. Und wir mussten uns also Verbundleistungen, sprich also dort fertige Katalogisate besorgen, elektronisch, an die wir dann unsere eigenen lokalen Kennzeichen nur dranhängen konnten. Und wir sind also dann nach Hamburg gefahren, haben also mit den Kollegen vom Norddeutschen Verbund verhandelt. Und die haben uns eigentlich dort eigentlich auch mit offenen Armen aufgenommen. Ja, dann war das Jahr 1990, das war also eine Übergangszeit. Ich war dann noch in Warnemünde, aber 1991 wurden dann die Integrationen in die Universität dann vollzogen. Und ich weiß, ich habe dann im September 1991 von meinem Arbeitsplatz in Warnemünde ganz verlassen. Bin also dann hier in die Uni-Bibliothek gegangen und habe, ja, also mein Amtsvorgänger, also den damaligen Direktor, fragte, wo haben wir denn Arbeitsplätze? Ich sagte, Arbeitsplätze haben wir nicht richtig, aber noch unten ist noch ein Raum, da steht uns Stuhl und Tisch. Was ist denn zu tun? Das war ja, wir hatten ja alle noch keine Stellenbeschreibung und nichts gehabt. Und wir haben uns dann geeinigt, dass ich mich kümmere um den Aufbau so einer EDV-Abteilung im kleinen Format zunächst. Und sind dann praktisch hier rumgezogen, wo irgendwie was frei an Räumen war, in der Eselfelder Straße. Kann ich mich erinnern, waren wir dann, es sah also alles ziemlich dumpf und vermufft dort aus. Und der Staub kam also aus diesen alten Polsterstühlen und Sesseln, die da standen. Also wir haben uns also dort eingerichtet, haben gesagt, egal, wir machen jetzt was. Und es war auch eine Zeit, wo nicht jeder gefragt hat, steht denn das in meiner Stellenbeschreibung, muss ich denn das tun, sondern ich habe die Devise gehabt, alles, was man im Umfeld erkennt, was nötig ist zu tun, bitte heran und mitmachen, damit es hier schnell nach vorne geht. Mein bleibender Eindruck von der ersten EDV-Ausstattung in der Uni war der, als ich dort reinkam, das war der Geschäftsgang, also die Erwerbung und Titelaufnahme, die ja dieses erste Rechnernetz betrieben haben. Die Server, es war kein Platz gewesen, das ist im Rostocker Hof gewesen. Die Server standen tatsächlich im Aufzugsschacht, der totgelegt war. Und in diesem Aufzugsschacht, Sie können sich vorstellen, da ist natürlich so schön so eine Sogwirkung der Luft nach oben. Und als wir uns das erste Mal die Filter von den Rechnern angeguckt haben, die waren pechrabenschwarz. Also es ist aller Staub, der da gepackt werden konnte, ist dann nach durchgezogen worden durch diese Rechner. Es war also keine Fläche frei, um so einen einfachen Server aufzustellen. Das war schon eine ganz, ganz komplizierte Situation. Die Rechnerleitungen wurden dann frei zum Teil durch die Zimmer gezogen, dann irgendwie befestigt, wo gerade Platz war. Das war also ziemlich abenteuerlich. Anfang 92 kam dann der Wissenschaftsrat ins Haus und es kam dann eine längere Sitzung und das Ergebnis war, dass der Wissenschaftsrat sagte, liebe Freunde, euch können wir noch nicht für diesen Hochschulbauförder, dieses HBFG-Verfahren empfehlen, nach dem Hochschulbaufördergesetz für einen Neubau. Die Planung ist noch nicht auf dem Stand, wie sie sein muss. Wir hatten hier Modelle, also die hatte Professor Jügel noch entwickelt mit seinen Kollegen, waren entwickelt worden, wo natürlich uns die Fachleute sagten, das ist viel zu klein, was ihr da vorhabt. Damit kann es nicht sein. Und wir haben dann später mal hochgerechnet, also unser Defizit an Fläche bestand in etwa 15.000 Quadratmeter Hauptnutzfläche. Die ganzen Nebenflächen mal wegrechnen. Das war also das Defizit der UB Rostock zur damaligen Zeit. Und der Wissenschaftsrat hat uns dann einige Empfehlungen mit an die Hand gegeben, was wir denn tun sollten, bitte das nächste. Und hat also hier, das Dringendste war, Stellflächen schaffen, also Sofortmaßnahmen, Stellflächen schaffen, damit ihr überhaupt mit den Büchern wisst, wo ihr hin sollt. Fachpersonal, die war natürlich viel mit Routineaufgaben, mit Überwachung von Lesesälen und so weiter, haben gesagt, kann nicht sein, ihr müsst Studenten haben. Wir hatten ja damals keine studentischen Hilfskräfte, um uns zu entlasten. Dann sollte die Planung des Neubaus weitergetrieben werden, das war eine ganz wichtige Frage. Und das Beschaffungskonzept, so ein sogenanntes Etatmodell, sollte dann aktualisiert werden, auch nach der Neuausrichtung der Universität. Nächste bitte. Dann wichtig, was ich vorhin schon erwähnte, die Fremdleistung des Northern Bibliotheksverbundes nutzen, damit wir einfach bei der Einarbeitung der Bücher schneller werden. Und dass ein strategisches Entwicklungskonzept für das Land, für die Hochschulbibliotheken des Landes erarbeitet wird, dabei sollten aber die Hochschulbibliotheken einbezogen werden. Und wichtig war, dass die Fachbibliotheken konzentriert werden, aber wir in Rostock hier wirklich am einschichtigen Bibliothekssystem festhalten. Ja, es gab ja da in den westlichen Bundesländern, ich weiß immer nicht, zweieinhalb, dreischichtige Systeme. Das war also sehr verschieden, je nachdem, welche Macht auch die Institute, die Fakultäten hatten, um sich dort noch neben der Bibliothek eigene Bibliotheken aufbauen zu können. Nur eine kleine Episode. Es gab ja seit 1985 an der Universitätsbibliothek die Polytechnische Patentbibliothek. Und im Rahmen der Erneuerung dieser Arbeit auch hat das Ministerium für Forschung und Technologie gefördert. Und im Jahr 92 gab es dann den Bescheid, wenn ihr es nicht schafft, eure räumlichen Bedingungen zu verbessern, dann werden wir diese Fördermittel nicht ausreichen können. Nächste bitte. Nämlich diese Polytechnische Patentbibliothek, die saß in dem sogenannten Hexenhaus, das ist jetzt, wo dieser universitäre kleine Laden ist, dieser Verkaufsladen hinter dem Hauptgebäude in der Krübeliner Straße. Das sah also sehr schlimm aus, das waren nur minimale Flächen. Wir sehen natürlich, die Patente wurden natürlich alle auf Mikrofische in Kästen aufbewahrt. Nutzer hatten also kaum Platz, sich hier zu etablieren. Und da wurden eben doch solche Sachen gemacht, da ich nur aus Warnemünde kam und die Situation dort kannte, wusste ich, da zieht irgendwie ein Fachbereich aus, da könnten ja möglicherweise Räume frei werden. Und es war damals, ich will nicht sagen ein rechtsfreier Raum, aber es war eine Zeit, also wo keiner so richtig genau wusste, was wo und wie läuft. Und wir haben uns dann, ich glaube, wir haben dann noch ein Papier geschrieben, irgendwie mit der Bitte, dass wir da einziehen dürfen, sind also dann praktisch, ja, fast wie so eine Okkupation war das gewesen, sind dann nach Warnemünde gezogen, nächstes Foto bitte, und haben dann dort einige Räume belegen können, sodass also die Atmosphäre dann natürlich wesentlich angenehmer war. Und damit flossen dann auch wieder die Fördermittel, das war doch eine, war glaube ich eine Million, die damals dann ausgegeben werden sollte, war also doch eine ganz interessante Geschichte. Und die haben bis Ende 2004, bis in Neubau, haben die also dort draußen gesessen. Die Arbeitsbedingungen waren eigentlich sehr angenehm gewesen. Dann kam der Sommer 1992. Sie haben bestimmt schon gehört, diese ganzen Geschichten der personellen Erneuerung. Und ich erinnere mich noch, als ich eines Tages dann meine Entlassungspapiere in der Hand hielt. Im Moment für Sie keine eigene Tätigkeit, aber Sie können sich ja neu bewerben. Es war also damals dann so, dass sich jeder Mitarbeiter auf zwei Stellen bewerben konnte. Und na gut, das hat auch jeder getan. Und ich war für mich auch ein bisschen kompliziert, weil ich im Moment dachte, worauf kann man sich denn bewerben? Ich kam also relativ neu in die UB, hatte dort ein Jahr die Kollegen und den ganzen Bereich kennengelernt und habe mich dann also auch auf zwei Stellen beworben und dann auf die Stelle des Direktors. Wobei das für mich nicht so ganz einfach war. Ich wusste, die Leitung der Bibliothek hatte einen von mir als Person und als Fachmann sehr geschätzter Kollege Professor Jügelt inne. Und wieso muss ich jetzt dagegen antreten? Auf der anderen Seite war mir klar, das ist, was vor uns steht, ist also jetzt nicht bibliothekarische Detailarbeit, sondern hier geht es um ja komplexe Aufgaben von der EDV, Bauen, die also nicht so sehr was mit bibliothekarischem Detailwissen zu tun hat. Dafür waren ja genügend hervorragende Kollegen in der UB. Sondern hier geht es eigentlich um Dinge, wo ich sagte, da hast du noch einiges gelernt in deinen 10 Jahren Industrietätigkeit damals, in der Warnemünder Zeit. Du hast also auch eine kleine Bibliotheksmannschaft, glaube ich, ganz ordentlich geführt. Also das müsste gehen und kannst dich bewerben, weil ich das für eine sehr spannende Sache hielt. Also wir hatten beide die Chance, dann unsere Vorstellung zur Bibliotheksentwicklung vorzutragen. Und wir waren, weiß nicht, 1,5 Stunden hatte wohl jeder Zeit. Und in Mittagszeit rief mich dann der Kanzler an und sagte, Hoffmann, wollen Sie die Leitung der Bibliothek übernehmen? Ich hatte mich beworben, ich habe dann ja gesagt, das war klar. Und ja, ich bin dann tatsächlich ins kalte Wasser auch gesprungen mit einigen Bedenken, aber ich wusste, ich hatte auch gut ausgebildete Fachleute in der Bibliothek und ich wusste auch, mit Professor Jügelt habe ich einen sehr loyalen Kollegen. Sie können sich vorstellen, das ist auch arbeitspsychologisch nicht ganz einfach und ich muss sagen, ich bin immer so heute noch sehr dankbar dafür, dass wir die Übergangszeit so gut gemeistert haben und vernünftige Aufgabenteilung machen können. Und was man ja immer befürchtet, wenn ein alter Chef kommt und ein jüngerer, unerfahrener, dass der alte Chef da möglicherweise immer in die täglichen Aufgaben reinredet, das war nicht einmal so gewesen. Also es war eigentlich eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ja, und dann, wenn man am ersten Tag sitzt, sagt man, wie geht's weiter, wie ist die Situation? Da macht man erstmal so eine kurze Analyse, was man hier so vorfindet. Und für mich war das Schwierigste, wie kriegt man jetzt also erstmal die Räume hier vernünftig zusammen in der Zentral. Es waren ja immer noch 5 Häuser, in der die Zentralbibliothek unter. Also wenn mich einer fragte, wo war die Zentralbibliothek, sag ich, kann ich Ihnen nicht sagen. Zu der Geschichte, gehen Sie Katalog im Rostocker Hof und dann bestellen Sie, dann gehen Sie in den Bücherspeicher, da geben Sie die Bestellung ab und dann können Sie die ausleihen, dann können Sie damit wieder in den Lesesaal gehen. Also es war für die Benutzer ganz, ganz kompliziert. Also das war das eine. Das andere war, die Fachbibliotheken waren auf 47 Standorte verteilt. Natürlich haben die Personal gebunden und alleine in der Medizin gab es 18 Standorte. Und damals noch 25 Mitarbeiter. Personal war dann schon gleich nach der Wende um 20 Mitarbeiter gekürzt worden. Speziell auch bei der Medizin. Wir hatten ja noch, weiß ich, 6, 7 Leute für 18 Standorte. Also das war bestimmt kein leichtes, aber noch für die Benutzer, gerade für die Studenten, eine ganz schwierige Geschichte. Also die Bibliothek durch die Hochschule bei Fördermitteln, das waren jährlich etwa 4 Millionen Mark, die wir zusätzlich zum Normaletat bekamen. Die mussten in Bücher umgesetzt werden. Und wenn wir früher in der UB, wie viel erworben haben, 15.000 vielleicht so im Jahresdurchschnitt, waren es ja so 40.000, 50.000, wenn man die Einzelheiten, Mikrofilme, was alles kam. Wir hatten, glaube ich, ein Jahr mal, da waren es 80.000 Bestandseinheiten, die wir hier erworben haben. Die mussten bearbeitet werden, immer noch mit den alten Technologien, die wir hatten. Und man wusste ja nicht mal, wo man mit den neuen Bildern, mit den neuen Büchern hin sollte. Nächstes Bild, bitte. Es war schon davon berichtet worden, dass der Lesesaal Naturwissenschaft und Technik Medizin im Rostocker Hof umgewidmet wurde. Also der wurde dicht gemacht, keiner konnte dort mehr lesen. Und die Mitarbeiter saßen hier in den Bücherbergen, Sie sehen, hinten stehen über Kisten rum, also man konnte kaum durchgehen. Und Sie sehen, alles hier noch ziemlich konventionell. In dem Raum hatten wir die Titelaufnahme schon mit Rechnern ausgestattet, aber hier lief alles noch altem Schema ab. Arbeitsbedingungen, die man keinem mehr zumuten möchte heute. Nächste Bild, bitte. Auch die Fachreferenten, die die Sacherschließung hier machen mussten und diverse andere Geschichten, saßen dicht gedrängt. Heute ist jeder Fachreferent in seinen eigenen Raum und muss auch Ruhe für diese Arbeiten haben. Also hier saßen also 6 Kollegen in diesem kleinen Raum. Rechner hätte man hier gar nicht mehr hinstellen können zu der Zeit. Es war also schon dramatisch alles im Rostocker Hof. Nächste Bild, bitte. Und das war der zentrale Lesesaal der Universitätsbibliothek heute.
Also, Sie können mal gucken auf einer Reihe. 1, 2, 3, wenn es gut, 3 mal 6 mal 4.
Also ich sage mal, knapp 30 Plätze waren in dem Raum. Das war der zentrale Lesesaal. Ich denke, Sie haben Vorstellungen, was das bedeutet hat. Ja, Rechner waren sowas wie intelligente Schreibmaschinen. Wir hatten ja natürlich keine Außenanschlüsse an unsere EDV hier. Es war also nur das interne kleine Netz. Es konnten also keine Karten gedruckt werden. Und die Technologie war also eigentlich auf dem Stand geblieben. Nur anstelle der Schreibmaschine haben wir das in die PC-Tastatur gegeben. Nächste Bild bitte.
Bücher, die nicht schnell genug bearbeitet werden konnten, wurden also im Bücherspeicher hier in den Gängen abgelegt. Das heißt also, man konnte diese Bücher nicht benutzen, aber auch die in den Regalen standen, die konnte man auch nicht benutzen. Naja, natürlich wurden dann immer gerade Bücher gesucht, die in diesen Stapeln lagen. Und wir waren also nicht in der Lage, diese hier freizugeben. Auch in den Fachbibliotheken sah es nicht besser aus. Nächstes Bild bitte. Also das sieht ja noch ganz ordentlich aus in der Fachbibliothek Chemie, aber ich wollte darauf hinweisen, es wurden dann diverse Regale, die man irgendwo kriegen konnte, zusammengezimmert, hochgestapelt, es gab kein adäquaten Leitersystem, also wer klein war, der war nicht gut dran. Und hier oben wurden dann so Querhölzer genagelt, damit die Regale nicht umkippen. Also es war schon nicht ganz einfach. Nächste Bild bitte. Auch in der Physik. Sie sehen hier drüber ist der Hörsaal und das war das Zeitschriftenmagazin. Also wenn die Kollegin dann irgendwie ein Buch holen muss oder eine Zeitschrift für einen Nutzer, dann musste sie warten, bis gerade Pause war, bis keine Vorlesung war, dann kroch sie in gebückter Haltung und wurde es noch enger hier, um dann mühsam irgendwelche Zeitungen herauszufinden, wie drüber war also der Hörsaalton gewesen.
Nächste Bild.
Und auch in der Technik, in der Südstadt sah es nicht besser aus, das war unten der Keller gewesen. Und Bücher, die also nicht so häufig gebraucht werden, die wurden dann praktisch hier eingelagert. Das Hauptproblem, es gingen hier Wasserleitungen durch.
Wasserleitungen bei Büchern, da hat natürlich jeder Bibliotheksmensch so seine Sorgen. Und es ist also tatsächlich passiert, dass im Jahr 2001, 2002 war ein Wasserrohrbruch gewesen, gerade übers Wochenende noch. Schön warm die Heizung und Wasser drin, der Schimmel blühte nach wenigen Tagen auch. Also die Dinge wollten wir nachher noch retten. Es war dann meistens russischsprachige Literatur, die dann doch nicht mehr frequentiert wurde, ehe wir dann nur zigtausend Euro bezahlt hätten nachher für die Bestrahlung. In der Regel wurden die dann bestrahlt mit Gammastrahlen. Das ist eine teure, oder mussten die noch abgewischt werden mit Schutzmaske. Also da haben wir gesagt, weg damit, das hat keinen Sinn. Die wurden dann also praktisch entsorgt. Ja, was war nun zu tun? Problemlösung in der Übergangszeit. Die Richtschnur war natürlich die Empfehlung des Wissenschaftsrates. Und an erster Stelle stand die Schaffung zusätzlicher räumlicher Kapazitäten. Einmal um die Bücher aufstellen zu können, zum anderen auch um größere Freihandbereiche schaffen zu können. Die meisten Bücher waren ja in dieser OB magaziniert im Bücherspeicher, der beim Bau 1939 wohl auf 450.000 Bände ausgelegt war. Ja, es stand da, ich weiß es nicht genau, vielleicht 800 oder 900.000 Bände drin. Über die Konstruktion, die gemacht wurde, wurden in der letzten Woche schon berichtet. Rose Jügelt hatte dann in der Zeit gleich nach der Wende schon hier mit der Universität und anderen Stellen hier Überlegungen angestellt, was kann man denn machen, welche Gebäude könnte man denn in der Innenstadt noch nutzen. Und es waren dann also eigentlich zwei Dinge ins Auge gefasst worden. Einmal drüben das Michaeliskloster, das Sie natürlich als schönes Gebäude kennen. Und zum anderen eben diese Spanische Straße 3, also dieses frühere Logengebäude. Und da gab es also Dinge, die liefen dann in der Landesbauverwaltung, wurden dann bearbeitet, sodass also die Dinge eigentlich alle noch gar nicht so richtig spruchreif waren für eine Nutzung. Dann kam uns, ja nicht würde ich sagen zu Hilfe, aber dadurch, dass der Rostocker Hof rückübertragen werden sollte, da sollte die Einkaufspassage gebaut werden, hat man uns also als Ersatzlösung diesen Container, den Sie hier auf dem Innenhof hier kennen, zur Verfügung gestellt. Also auch eine Geschichte, wo wir ewig in Schwerin diskutiert haben mit dem Ministerium. Dann soll er wieder ein bisschen kleiner werden und dann die billigste Variante natürlich, die ging. Und also die Weltfirma Hochtief hat da also keine Spitzenleistung. Die haben das voller Mensch schief und krumm gemacht. Die Wasserabflüsse waren nicht in Ordnung. Das Dach war nie dicht gewesen, richtig. Durch diese Wannenkonstruktion im Sommer war es heiß gewesen im Container. Also wir waren froh, dass wir ein saures Gebäude hatten mit allen Schwierigkeiten und haben also praktisch hier in diesen Bibliothekscontainer den Geschäftsgang haben wir reingebracht. Es wurde unten ein Kompaktmagazin reingebracht. Können Sie mal das nächste machen? Ja, das ist also der Container. Nächste bitte. Und was eigentlich unüblich war und was nach den Verordnungen der Berufsgenossenschaft eigentlich gar nicht ging, das waren feiern Kompaktanlagen. Nach dem Motto, wenn einer dazwischen steht und der andere fährt kräftige Dinge, dann kann ich ihn zerquetschen. Alles Quatsch, sowas. Ich bin also zu einer Bibliothek gefahren hier in Nordrhein-Westfalen und die hatten gesagt, wir haben sowas schon gemacht und haben damit gute Erfahrung gesammelt. Ich denke, guck's hier an, wenn es geht. Haben wir das also hier auch gemacht und es ist nie was passiert. Das wird dann also immer schlimmer gemacht. Also wir hatten auch gar keine andere Chance, um hier einige Bücher unterzubringen. Das ging gar nicht anders. Ja, weil die Einarbeitung immer noch so langsam ging, waren die Senatssitzungen, der ich des Öfteren eingeladen war, natürlich nicht so sehr angenehm. Also die eine Seite schimpfte und fluchte und dann hat die Bibliothek in Grund und Boden kritisiert. Auf der anderen Seite gab es natürlich freundliche Fakultäten, Institute, die sagten, wir bieten euch eure Hilfe an. Für mich war es manchmal rührend, dass eine sagte, also wir haben eine Sekretärin, die hat auch schon mal im Katalog was gemacht und die kann gut Schreibmaschine schreiben. Den kann sie auf dem PC auch. Also es war alles wirklich dann nett gemeint, aber natürlich geht sowas nicht. Es gibt ein ausgefeiltes Regelwerk, was unsere Kollegen in mehreren Jahren sich aneignen mussten, die laufen haben müssen, haben bestimmt ein Regelwerk gemacht worden. Die werden ausgetauscht unter Bibliotheken und da kann ich eine Sekretärin irgendwie mal ein paar Kärtchen schreiben. Also das funktionierte natürlich nicht. Aber es hat mich dann irgendwie schon ein bisschen gerührt, wie sowas lief. Ja, dann kam als nächster Schritt dann die August-Bebel-Straße 28, die Sie ja kennen drüben, wo also die Sprachen, Literaturwissenschaften, die waren jetzt, glaube ich, im Rostocker Hof auch in 5 oder 6 Unterbibliotheken, 5 Bibliotheken unterteilt, sodass wir die dort wenigstens zusammenführen konnten. Es war wirklich eine Notlösung und ich halte natürlich die Situation nach wie vor in der August-Bebel-Straße für nicht ideal, aber natürlich für wesentlich besser, als was wir vorher dort kannten. Es waren, glaube ich, zunächst 4 Geschosse, und einer der 3 sogar. Und einer der Vorreiter, der zu uns sagte, da machen wir mit. Und Herr Krüger kam eines Tages mit dem Vorschlag, ich habe meinen Blaumann da drüben liegen, auch noch machen Sie mit. Ja klar, sag ich, mache ich mit. Und er hatte, wo hatten Sie das eingekauft? Schon bei Ikea oder irgendwo Möbel oder irgendwas gekauft, Regale gekauft und war da kräftig am Werken mit Hammer und Bohrer und wir haben also dann hier einige Regale aufgebaut, um dann einige Bücher dort im Keller unterzubringen, die oben nicht reinpassen. Es war sehr eng gewesen. Also es passten eigentlich tatsächlich die Bereiche nicht rein. Dennoch haben wir diese Bibliothek eröffnet, die Geschichtsbibliothek. Und als wir dann mit dem Michaeliskloster in der ersten Baustufe Mitte des Jahres soweit waren, dass wir sagten, ursprünglich sollte ein zentraler Lesesaal rein, weil das ja ein richtiger MKAS war, da merkten wir, so ganz ideal für einen Lesesaal ist das doch nicht. Lasst uns was anderes überlegen. Dann haben wir also kurz diskutiert und entschieden, möchte nicht noch jemand ausziehen aus der August-Bibelstraße, dort die Situation entlasten und dort hineinziehen. Und natürlich war die Geschichte die richtige Entscheidung, aber mit dem ganzen Rattenschwanz, Umzug und Vorbereitung, Nachbereitung, es war so aufwendig. Also ich bin heute noch dem damaligen Institutsdirektor sehr dankbar, dass er hier wirklich tatkräftig mitgezogen hat. Das haben nämlich nur wenige gemacht. Die meisten haben nur geschimpft. Es war ja irgendwo verständlich. Die Zugereisten kamen aus den alten Bundesländern, kannten ordentliche Bibliothekssysteme. Der eine sagt, also ich möchte die Freihandaufstellung nach der Regensburger Systematik. Der nächste sagt, nee, die Bremer Aufstellungssystematik ist aber noch besser. Und so hatten wir also dann alle möglichen Empfehlungen, was wir machen wollten. Und jeder wollte sein Bibliothekssystem, was er kannte aus seiner alten Uni, natürlich in Rostock wiederfinden. Und denen das klarzumachen, dass das so überhaupt nicht geht. Das war also schon eine schwierige Geschichte. Aber wir sind dann hartnäckig. Wir haben gesagt, nichts ist. Jetzt geht das nach einem Schema, was wir für gut gefunden haben. Haben uns natürlich mit den Kollegen in den alten Ländern beraten. Und es kristallisierte sich schon raus, was überlebensfähig auch dort ist und was dort seine Macken hat. Also das war schon eine spannende Geschichte. Vielleicht noch eine Sache, die Juristen, die wurden eher immatrikuliert, bevor dort eine halbwegs ordentliche Bibliothek war. Und gerade bei Juristen, wenn Sie sich vorstellen, die sind auf die Bücher angewiesen. Es wurden dann irgendwie wilde Regale gekauft, auch gesponsert zum Teil hingestellt, dann kamen die Bücher rein. Und wir hatten überhaupt nicht den Ausbaustand, wir hatten vielleicht 20%, was nötig gewesen wäre. Und dann kamen die Studenten, natürlich gab es Ärger. Und der Chef der damaligen Bibliothekskommission, der ein Professor bei den Juristen war, wenn er mit mir besprechen wollte, was wir in der nächsten Kommissionssitzung machten, kam er in die Tür rein, erstmal schmiss er sie laut zu und hat dann erstmal beklagt, dass Unrecht in dieser Welt, in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern speziell und dann in der Universitätsbibliothek. Das hat er mir eine halbe Stunde erzählt. Und ich habe ihn nur gefragt, ich sage, nun müssen wir aber was klären, damit wir hier weiterkommen. Ja, dann ist er wieder gegangen. Also solche Vertreter gab es auch, die uns also überhaupt hier keine Hilfe waren. Ja, wir haben also dann im Oktober 1994 dann die Fachbibliothek Geschichte im ersten Bauabschnitt. Können wir machen. Kennt zwar jeder die Geschichtsbibliothek, also so sah der erste Bauabschnitt. Was ich sagen wollte, wir hatten also kaum Arbeitsplätze. Wir waren hier in die zweigeschossige Anlage. Da waren hier einige Rechercheplätze und hier hatten wir wirklich nur den Tisch mit wenigen Arbeitsplätzen. Mehr konnten damals die Geschichtsstudenten nicht nutzen. Das war im Jahr 1994 auch anlässlich des 575-jährigen Jubiläums der Universität gewesen. Dann anschließend zeigte sich, dass das Logengebäude so langsam hier dieses Haus fertig war. Nächstes Bild bitte. Das kennen Sie auch, in dem wir heute sitzen. Und wir hatten dieses Gebäude dafür vorgesehen, dass also hier die gesamte Buchbearbeitung reinkam. Also hier war zum Beispiel die ganze Neuerwerbung drin, eine Etage höher die Katalogisierung dann, sodass also die Bücher, die nachher verteilt wurden, auf die einzelnen Standorte, die wurden also hier bearbeitet. Wir wussten von vornherein, dieses Gebäude ist nicht ideal für unsere Zwecke, schon durch diese Transportgeschichten, die nicht ideal hier gelöst sind. Und wenn man nach außen die Fassade guckt, die Risse in der Mauer sieht, ich hatte schon damals gesagt, hier kommen Lasten rein, hier stehen hohe Regale drin mit Büchern. Also ich glaube, dem Gebäude ist das auch nicht gut bekommen, dass wir die Jahre hier dann Geschäftsgang hier drin hatten, bis Ende 94, bis zum Umzug in den Neubau. Dadurch, dass wir den Geschäftsgang rausziehen konnten aus dem Container, hatten wir nun endlich die Möglichkeit, dort einen Lesesaal zu machen. Nächstes Bild. Und im Obergeschoss, wo jetzt die Physiker sitzen, war also ein Lesesaal. Und wie Sie sehen, das sieht ganz manierlich aus. Auf der Seite war ja dann der Blick auf die Stadtmauer. Und die Studenten haben dort gerne gesessen. Also es war dort ruhig, es war in der Innenstadt. Und man guckte raus aufs Grün. Allerdings im Sommer, wenn richtig die Sonne schien, so wie gestern und heute, dann hatte man noch ruckzuck 30 Grad im Gebäude. Also es ist ja kaum eine Dachisolierung obendrauf. Das war natürlich eine Katastrophe und wir haben dann ja mit Ventilatoren und ähnlichen Dingen versucht, die Linderung zu schaffen. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Im gleichen Jahr konnten wir dann nachher, das kennen Sie nicht mehr, einen weiteren Container beziehen. Also wir waren Containerspezialisten hier in Rostock gewesen. Manche Bibliotheken von anderen Kollegen, die kamen und sagten, zeigt mal, was macht ihr denn, wie macht ihr das mit den Containern, wie geht denn das überhaupt? Also sowas gab es in Deutschland bisher kaum. Und wir gucken sich alle unsere Containerlösungen hier an. Da war früher die Commerzbank drin, für einige Jahre vermietet, und die Universität hatte geschickterweise gleich das begrenzt auf eine bestimmte Zeit. Und nachdem die dort rausgezogen war, 96, sind wir reingezogen und haben dort das Informationszentrum, also wo man die ganzen Kataloge einsehen und Nachschlagewerke und dann nachher die CD-ROM-Recherchen machen konnte, später natürlich auch Online-Recherchen. Das war also in diesem Gebäude auch bis 2004 untergebracht. Nein, ja, richtig, doch, bis 2004, dann ist es dann abgerissen worden, ja. Das waren die Sorgen um die Hauptbibliothek bis dahin gewesen. Natürlich, die Fachbibliotheken wollten auch einen neuen Stand haben. Und wir haben es also tatsächlich geschafft, eigentlich alle diese vielen Zweigstellen auf Vordermann zu bringen, neu zu möblieren, auszustatten, malermäßig in Ordnung zu bringen, zum Teil auch zu vergrößern. Ich will das nicht alles mal, vielleicht ein Beispiel. Ach, das ist doch hier im Commerzbank Informationenraum, ein nächstes. Zum Beispiel im Hauptgebäude waren also die Altertumswissenschaften untergebracht und die hatten ihre Bücher auf allen möglichen Etagen verteilt. Und da muss ich sagen, wieder durch die gute Zusammenarbeit mit dem Institut und unsere gemeinsame Antragstellung auch beim Rektor, kriegt mir die Genehmigung, dass hier eine zweigeteilte Regallage, das ist ein Raum, daneben gab es den zweiten Raum, der ähnlich ausgestattet war, sodass wir also hier wirklich auf kleinstem Raum relativ viele Bücher unterbringen konnten. Und dieser Flügel war ja damals gebaut worden als Bibliotheksflügel. Sie sehen also das tonnenartige Gewölbe und hier konnte man Lasten einbringen. Und wir haben eigentlich die ganzen Jahre immer bedauert, da saßen Verwaltungsbereiche drin, was für ein Unfug in diese Teil, den nördlichen Teil des Hauptgebäudes, konnte man wirklich Lasten einbringen. Und wir hätten uns damals immer gewünscht, dass wir hier den ganzen Flügel für Bibliothekszwecke wieder hätten nehmen können. Das ist also dann nie genehmigt worden. Das war das Bauliche, aber eigentlich parallel dazu, und das war das Hauptproblem, wir konnten ja nicht sagen, wir machen jetzt dies und morgen das und übermorgen die EDV, sondern im Prinzip ist alles parallel gelaufen. Also mussten wir uns gleichzeitig kümmern um die Einführung der EDV und um den Anschluss an einen Verbund. Und ich hatte ja schon gesagt, wir haben uns also erst an den Nordverbund in Hamburg drangehängt. 1992 merkten aber sehr schnell, der Nordverbund in Hamburg ist nicht leistungsfähig genug. Der war auch gar nicht so ausgelegt, dass also hätte viele Partner aufnehmen können. Und die Kollegen aus Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern waren sehr unzufrieden. Und es wurde dann in einer Nacht- und Nebelaktion festgelegt, dass wir die Staatssekretäre überzeugen, diese Lösung aufzugeben und dann zum Göttinger Verbund, der damals dieses holländische Pika-System eingeführt hat, zu gehen. Und das ging also dann sehr schnell und es wurde dann im Jahr 95 wurde also dann beschlossen, die Umgründung zum gemeinsamen Bibliotheksverbund. Aber bis alle Papiere unterzeichnet wurden, die Ländervereinbarung, da war also der Sommer 96 rangereift, das nächste Bild, sodass wir dann hier in Hannover vor dem Leibniz-Haus, im Leibniz-Brunnen, hier die Gründung des gemeinsamen Bibliotheksverbundes vornehmen konnten, mit Hauptsitz in Göttingen, das steht hier in die V-Zentrale des Verbundes. Für mich insofern war das hier auch eine ganz interessante Geschichte. Meine Tochter war ja durch die Wirren im Oktober 1989 gen Westen gereist. Und als wir sie im Dezember dann das erste Mal besuchten, da war sie in Hannover gelandet. Und gegenüber von diesem Leibniz-Haus hatte sie ihre erste Wohnung. Und das war der erste Blick, den ich hatte, als ich in Hannover war, auf diesen Leibniz-Brunnen, auf das Leibniz-Haus. Und einige Jahre später konnten wir also den Verbund dort gründen. Das war für mich eigentlich persönlich sehr anrührend gewesen. Ja, das waren also die sogenannten Sofortmaßnahmen. Aber wie das mit so Sofortmaßnahmen ist, die waren ja eigentlich als Provisorien geplant. Ne? Wenn Sie an diese Containerlösung denken, da hatten wir gedacht, 6 Jahre, dann ist das gegessen, dann haben wir Neubau. Aber so schnell ging das natürlich alles nicht. Also es war klar, es musste eine richtige strategische Entwicklungskonzeption her. die ist ja auch nicht dann erst begonnen worden, 96, sondern auch schon im Jahr 92. Dort hatte die Universität Rostock angeregt, hier eine Arbeitsgruppe einzusetzen mit Vertretern Bibliothekssachverständigen aus den alten Bundesländern, mit den beiden Universitätsbibliotheken im Lande. Und wir haben also dann hier diese Expertenkommission, ja, die hat dann ein Jahr gearbeitet und dann wurde im Sommer 1993 ein Entwicklungskonzept verabschiedet, was also strategisch festlegt, wie soll etwa die zukünftige Universitätsbibliothek auch in Rostock aussehen. Es wurde dann ganz schnell ein Planungsbüro aufgesucht und die haben den Auftrag gekriegt, hier eine richtige Standortplanung. Das andere waren ja eigentlich nur Zahlen. Aber die sollten mal sagen, wie geht denn das in Rostock, wie lässt sich das Ganze dann lösen? Also damals hatte man uns empfohlen, geht an vier Standorte, macht also diese vielen kleinen Fachbibliotheken zu, konzentriert euch da, wo auch die Universität konzentriert ist. Und das sollen die vier Standorte Innenstadt sein, einmal für die Geisteswissenschaften, die Ingenieurwissenschaft in der Südstadt, dann die Juristen und die Wirtschaftswissenschaft in der Ulmenstraße und die Medizin ja, dort in der Schillingallee war also vorgesehen, dass man die dort konzentriert. Und nächstes Bild. Man hatte dann in diesem Gutachten eine sogenannte Baumassenstudie gemacht. Und das ist also hier die Gebäude hier in der Innenstadt. Also das ist hier der Bücherspeicher. Hier hinten würde dann halt, das wäre jetzt das Gebäude, in dem wir sind. Das ist also hier das Palais hier, der Seitenflügel. Und das sollte jetzt praktisch, ja, das ist also nur so eine grobe Studie, sollte so Innenhof überbaut werden, richtig mit zentralen Lesesaal. Anbindung an den Bücherspeicher, sodass man also diese Bücher auch relativ schnell bedienen konnte. Wir waren eigentlich sehr froh über dieses Konzept, uns hat das eigentlich immer gefallen. Und es wurde dann sofort im Anschluss daran eine Flächenplanung gemacht, die Mitarbeiter dieses Büros dann auch für uns gemacht haben, sodass wir also praktisch im Juni 95 ein komplettes Programm vorlegen konnten, wie wir in der Innenstadt eine neue Bibliothek bauen können als Zentralbibliothek und für die Geisteswissenschaften. Und jeder dachte, jetzt geht's los, jetzt haben wir die Papiere auf dem Tisch. Nichts war. Dann kam das Land und sagte, ja Freunde, wir haben ja noch diverse Gebäude in Rostock und um Rostock, vielleicht könnt ihr die nutzen. Und Sie wissen jetzt vielleicht in Lüttenklein, aus das Lichtenhagen, die Finanzverwaltung ist, also die Finanzamt drin ist, da war früher die Bezirksparteischule drin und dieses Gebäude sollte geprüft werden, als ja, große Teile der Unibibliothek unterzubringen, was uns natürlich gleich suspekt war, nämlich dann wieder ein Standort, der ganz woanders liegt und wir haben uns eigentlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, haben aber dann doch mit Papieren gearbeitet, haben also aufgeschrieben, was man machen müsste, wenn man draußen eine Bibliothek machen wollte. Und man hat also doch wohl relativ schnell gemerkt, also da wäre so viel zu machen, das hat also alles keinen Sinn. Und unser Ziel war nach wie vor, hier einen vernünftigen Neubau zu machen. Und mit solchen Spielchen hat man uns dann hier die Jahre 96, 97 aufgehalten. Dann mussten wir also immer wieder neue flächenbezogene Studienplätze rechnen. Das heißt also, man hat ja gesagt, auch pro Studienplatz gibt es so viel Quadratmeter Bibliotheksraum. Dann hat das Ministerium wieder die Studentenzahl verändert. Dann haben wir die ganze Litanei wieder für alle vier Standorte durchgerechnet. Zum Schluss kam raus, dass wir irgendwie, weiß ich, 20 Quadratmeter weniger gebraucht würden oder sowas ähnliches. Aber damit haben wir unsere Zeit vergeudet, muss man sagen, und waren also dann überhaupt nicht glücklich dabei. Mich hat das dann ja so geärgert, dass ich dann nachher unseren zuständigen Bibliotheksreferenten im Ministerium nochmal gebeten habe, dort beim Abteilungsleiter vorstellig zu werden und nochmal eine neue Kommission zu gründen, die nur wirklich mal sagt, was ist denn in Ross überhaupt passiert? Oder in den anderen Standorten, ist überhaupt was passiert? Und er hat also diese Dinge aufgenommen. Wir haben also eine neue Expertenkommission gegründet, wo teilweise auch Mitarbeiter der Alten mitvertreten waren und haben also ein neues Papier gemacht. Und dort wurde wirklich auf die schlimme und katastrophale Situation nochmal hingewiesen. Das war also im September 1998 und im Frühjahr 1990 wurde dieses Papier verabschiedet. Allerdings mit der Anmerkung, die Konzepte waren gut, die alten, die ihr hattet, nur ihr müsst sehen, es sind inzwischen mehr elektronische Lösungen gekommen. Also ihr könnt jetzt Platz für Stellflächen für Bücher sparen, die, weil ihr Verschiedenes jetzt digital auf euren Server folgen könnt. Na gut, das waren dann marginale Flächen, die wir dann hier irgendwie gestrichen haben und haben das Papier abgegeben. Und siehe da, am 19. April, ich weiß den Tag noch wie heute, 1999 war die erste Sitzung im Finanzministerium. Wir wollen für euch eine neue Bibliothek bauen. Das war also ein Signal, wo wir dann wirklich sagten, jetzt kann es hoffentlich losgehen, hoffentlich ist das auch wirklich jetzt das, was wir wollen. Und man hatte dann Voruntersuchungen gemacht hier über die Innenstadt und hatte festgestellt, das wusste ich auch eigentlich schon vorher aus der Studie von Topos, die Innenstadt ist natürlich ein schwieriges Baugebiet. Wir müssen den Bestand bauen. Wir haben teilweise noch Bibliotheksflächen, das heißt also so im laufenden Betrieb hier was raus und da was neu. Und also das Schwierige ist, wussten wir. Und man hat aber festgestellt, alles, was ihr dort wollt, lässt sich nicht unterbringen. Also hat man nach einem neuen Standort gesucht und da war die Rede, in der Südstadt die Mensa, also neben der neuen Mensa in der Südstadt, wo jetzt die Bibliothek steht, steht ja die alte Mensa. Und man wollte die alte Mensa zur Bibliothek umbauen. Und natürlich jeder Bibliotheksexperte sagt, das ist natürlich völliger Unsinn, so eine Mensa kann nie eine Bibliotheksfunktion abbilden. Aber zum Glück kam uns entgegen, dieses Haus war statisch völlig ungeeignet, hätte also überhaupt aus statischen Gründen keine Bibliothek werden können. Das wurde sehr schnell entschieden und es hieß dann, an dieser Stelle bauen wir die neue Bibliothek. Aber nicht wie das Horstiger Modell ursprünglich aussah, sondern ihr müsst hier einiges modifizieren. Das heißt also, wir sollten die vier Standorte schon beibehalten und wir sollten dann also praktisch dieses Gebilde Zentralbibliothek, was ja vorsah, wir haben nämlich Fachbibliotheken, eine zentrale Bibliothek mit zentralem Bestand, zentralem Lesesaal, die Idee sollte die aufgeben, wurde uns empfohlen. Was wir dann auch für richtig hielten, es hätte nämlich niemand mehr Geld gehabt, einmal die Bücher in die Zentrale zu schaffen, um den schönen großen Lesesaal herum, und dann noch Geld zu haben, um die Fachbereiche auszustatten. Da wird ja wissenschaftlich gearbeitet. Das heißt, also unser Prinzip war immer, die Bücher müssen dort stehen, wo man damit arbeitet. Und das sollten die Fachbereiche sein. Also wir haben uns dann, hatten dann eine Woche Bedenkzeit, haben also dann auch gar nicht groß diskutieren können, haben also mit einigen Kollegen dann gesagt, jetzt überlegen wir, was wir machen können, welche Konsequenzen hat, haben gesagt, das machen wir. Es gibt also dann vier Bereichsbibliotheken und an einem Standort wird keine Zentralbibliothek gebaut, sondern eine sogenannte Bibliothekszentrale als zentrale Steuer- und Koordinierungseinrichtung und die Bücher stehen in den Fachbibliotheken. Punkt, Ausschluss. Das ging dann wirklich in einer Woche durch und es sollte dann auf dem Campus Südstadt passieren. Nächste Bild bitte. Achso, ja, das war nochmal dieses Gebäude, das Sie erkennen. Ja, vielleicht nochmal das Bild aus den 70er Jahren. Also so sah es ja eigentlich noch aus, bis nachher der zwischen 97 und 99 wurde diese Aufbau gemacht. Sie sehen jetzt natürlich an den Ziegelfarben hier. Das war auch ein ziemlich schwieriges Geschäft. Die Ziegel aufzutreiben war nicht ganz einfach gewesen. Die haben uns erst aus Dänemark beschafft, aber den nächsten Soldat nicht so richtig, hat man die mir hier irgendwie aus dem Brandenburgischen geholt. Und das ist eben, das war ja früher hier so eine Turnhalle gewesen, dann zu DDR-Zeiten. Und ich denke, das ist eines der schönsten Gebäude jetzt hier. In Rostock für meine Begriffe jedenfalls. Nächstes Bild. Ja, das kennen Sie. Oben die Sondersammlung, die wir dann einrichten konnten in dem Haus. Das ist Ihnen, denke ich, auch alles ein vertrautes Bild. Und damit war erstmal möglich für die wertvollen Sondersammlungen, die wir dort in dem Haus oder einen Teil der Altbestände, die wir dort unterbringen können, dass wir dort auch eine Arbeitsmöglichkeit hatten. Wer nämlich die frühere Situation gesehen hätte, im Bücherspeicher waren die also irgendwo reingeklemmt, da konnte man überhaupt nicht arbeiten, also die musste mühsam zu den Nutzern transportiert werden. Das wurde eine ganz schnelle Angelegenheit. Wie ist es? Sind wir schon so weit gekommen, Herr Krüger, glaube ich.
Ja,
36, Paul. Jetzt auch nächstes. Ja, ich wollte nur sagen, als das Michaeliskloster fertig ist. Nee, nochmal, machen Sie nochmal ein Bild zurück. Das ist mein Arbeitszimmer vor dem Umzug ins Michaeliskloster. Also Sie sehen, das sieht nicht sehr komfortabel aus. Ich habe also auch die Schreibtische aus den 90er Jahren behalten. Das waren schon von meinem Vorgänger die Schreibtische. Nee, nicht ganz? Ach, du hast noch ältere gehabt. Ja, also das waren jeweils aus den DDR-Zeiten-Schreibtischen. Ich habe auch nichts Vornehmes machen lassen, ganz bewusst. Wir hatten die alte Schrankwand noch und ich bin also erst Ende 99 umgezogen in das Michaeliskloster dann her, weil jeder von den, ja, ich hatte ja immer Kontakt gesucht zu den neu berufenen Professoren und erstes Gespräch geführt. Und die reinkamen, das war ja dieser herzogliche Raum gewesen mit den Kronleuchtern, einem großen Spiegel, dem alten schönen Ofen, 50 Quadratmeter groß. Und jeder, der reinkommt, sagt immer, ja. Ja, ja. Vorzimmer war das Schlafzimmer, ja. Jedenfalls guckt der Reiser, ist das nicht ein schöner Raum? Und wenn man dann so genauer guckt, Ritzen in den Fußböden, Tapete hin, lose rum und meine komfortable Technik. Hier habe ich dann ganz groß, was ich sage, ihr seht, wir arbeiten noch nicht auf vernünftigem Niveau. Die Technik war da, die funktionierte. Optisch war es nicht so schön, aber das war mir auch ziemlich egal gewesen. Ja, jetzt gehen wir mal zum Bild 36. Das war eine Planung, die 2004 gemacht worden ist, also physisch. Sie sehen ja auch jetzt schon, wie dieser Campus sich entwickelt, die Biologie, Chemie, die hier unten ist, ist fertig und dann, falls Sie das hier wohnen, aber Sie jetzt nicht genau, hier was die Rechenzentrum entsteht, hier nur die Physik entsteht hier, also hier bildet sich ein richtiger Campus und neben der Mensa sollte also praktisch dann hier diese neue Bibliothek entstehen und ich glaube, das war ein ganz überzeugendes Konzept. Die Stadtplanung in Rostock wollte praktisch am Eingang hier dieses Campus eine Dominante haben und das sollte die neue Universitätsbibliothek dann werden. Ja, ganz kurz. Ja, wie wurde er bearbeitet? Also, das ging dann in Schwerin, muss ich sagen, mit dem Finanzminister sehr schnell. Es gab keine Pause, es ging wirklich Schlag auf Schlag. Es wurde Ende 1999 dann schon, nachdem die Vorplanung gemacht worden ist, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Im März 2000 haben sich dann von 187 Bewerbern durften dann 25 ein Projekt einreichen. Davon ist wohl die Hälfte dann immer gesetzt worden. Die Hälfte wurde per Los entschieden dann, sodass wir also dann, ich glaube, zum Schluss 24 verschiedene Entwürfe hatten. Und das Problem war immer, jeder Architekt, der nachher auch in dieser Preiskommission saß, sagt, oh Gott, was macht man da nur mit dieser mickrigen Mensa mit dem kleinen Hütchen da drauf, was kann man daneben stellen, dass das vernünftig wirkt. Und wir hatten also die unmöglichsten Entwürfe gehabt. Einige waren funktional sehr schön gewesen, aber ästhetisch eine Katastrophe und auch umgekehrt. Und wir hatten das Glück, ein dänisches Büro zu haben, die nachher, man wusste das ja nicht, wer es ist, natürlich dann alles autonom, ohne Namen wurde das ja eingereicht. Ein dänisches Büro, die also diese klassische, einfache Form gewählt haben, die mir heute auch noch sehr gefällt. Und die Idee war, wie ein offenes Buch sollte dieser Bau hier wirken und sich zum Campus hin öffnen. Und man, das war die Einschätzung der Architekten. Man hatte damit wirklich eine vernünftige Lösung zwischen der Mensa mit diesem piepseligen Hut und durch den Platz die Verbindung zur Universitätsbibliothek. Das war eigentlich, was die Preisgerichter immer besonders hervorgehoben haben. Ja, also es ging dann alles sehr schnell. Nächstes Bild bitte. Das war also das Modellfoto hier, was ja wirklich so sehr schön ist. Sie sehen hier noch den Vorplatz. Also geplant war, in diesem Vorplatz tatsächlich den voll zu unterkellern als Magazin. Das wurde als erstes gestrichen. Und der Architekt wollte dann, dass hier Lichtfenster eingebaut wurden, also Glasbausteine. Wenn man dann unten im Keller Licht ist und man kommt abends auf den Platz, sieht man so Punkte oder diese Lichter. Das wurde als erstes gestrichen. Dennoch, wir haben also nachher das so bauen lassen können, dass wenn später mal Bedarf ist an Magazinfläche, man vom vorhandenen Magazin Durchbrüche hat, die dann weiter ausgebaut werden können, dann könnte nochmal ein Kellermagazin entstehen. Also es ist vorbereitet für ein zukünftiges Magazin, ob es jemals nötig ist und wird, weiß ja heute sowieso keiner. Ja, dann ist im Sommer 2001 ist die Mensa abgerissen worden, 2007 ausgehoben worden, also grob Aushub. Ich sage mal, es sah wie ein Schwimmbecken da immer aus, was so vernachlässigt war. Und dann 2002 im Frühjahr, nächstes. Sie sehen also hier 2002, das ist im April, Mai gewesen, wurde Feinaushub gemacht und die Fundamentierungsarbeiten. Und es ist natürlich doch ein ziemliches Fundament hier zu schaffen. Das Fundament ist etwa 1 Meter dick
und dann mit riesiger Stahlbewehrung,
weil unten drunter ja noch das Magazin gebaut werden musste. Und das Problem ist ja immer, man muss ja ziemlich Massen reinbringen, damit das ganze Gebäude nicht aufschwimmt. Es ist ja, wenn Feuchtigkeit drunter ist, ist die Gefahr, dass es aufschwimmt. Und ich weiß, bei der Deutschen Bibliothek in Frankfurt, die ja nun einige Stockwerke tief geht, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Eisenerz man da unten reingeschüttet, wie viele tausend Tonnen Eisenerz man da reingeschüttet, damit das Gebäude nicht eines Tages einmal nach oben gedrückt wird.
Nächstes Bild. Ja, dann kann ich mir erinnern, am 24. Mai bin ich also abends dahin getigert und da sollte also der Beton für den ersten Flügel, den Südflügel gegossen werden. Und das Problem ist ja, Sie können ja nur nicht zwischendurch aufhören, bis es trocken wird, sondern Sie müssen ja in einem durch. Und da ging das immer ruckzuck mit mehreren solchen Fahrzeugen, die dann ankamen und einer fertig war, stand der nächste in der Tür.
Mussten über 1000 Kubikmeter Beton nass in nass durchgegossen werden, sodass sie abends um 6 oder 7 angefangen und früh um morgen um 6 dann fertig waren mit der Fundamentierung dieses Baus. Das war für mich auch eine ganz spannende Geschichte. Ja, und wir haben dann im Juni schon, also das muss ich sagen, das ging April auch noch weitere Ausholungen. Im Juni wurde also schon der Grundstein gelegt, nächstes Bild, wo also unsere alte Finanzministerin Frau Kehler hier noch ist. Links der Bildungsminister Professor Kaufold. Natürlich ist das nicht der Grundstein, sondern das wird ja dann immer über so einen Beton eingegossen. Der Grundstein liegt ganz anders heute natürlich. Und wir hatten das Glück, dass wir während der ganzen Bauphase als Bibliothek den Bau wirklich begleiten konnten. Es fing natürlich bei den Architekten an. Der erste Entwurf, den er von der Funktions vorgelegt hat, war eine Katastrophe. Der Architekt hatte noch nie eine Unibibliothek gebaut. Die haben zwar mal irgendwie so zwei Stadtbibliotheken in Dänemark und in Schweden gebaut, aber noch nie eine Unibibliothek. Und das, was also an funktionalen Abläufen da uns empfohlen hat, das war also die blanke Katastrophe. Ich glaube, wir haben 5 Entwürfe nacheinander ausgearbeitet, immer wieder verfeinert, verbessert. Was mich am meisten geärgert hat, gleich nach der ersten Sitzung, war der rote Stift des Finanzministeriums. Sie haben es also. Gehen Sie nochmal. Zurück.
Nochmal. Ja, wir hatten eigentlich vorgesehen, hier an der Seite sollte das Ganze einen Flügel breiter sein. Sie merken schon, also an manchen Ecken ist in der Tiefe nicht groß. Und ich hatte mal die Vorstellung, ein Nutzer muss ein Angebot von funktional unterschiedlichen Plätzen haben, also von der Beschattung, von der Belichtung, von der Art, wie die Bücher aufgestellt sind. Man merkt das immer, wo sich die Nutzer besonders orientieren. Der eine liebt den hellen, weiten Raum, der nächste möchte vielleicht so ein Dach über dem Kopf haben oder sowas ähnliches. Und ich wollte auf diese Weise, auf dieser Seite hier und hinten, wollte ich eigentlich ganz andere Arbeitsplätze einrichten. Und Federstrich sagte, eine Achse weg. Damit entfiel natürlich diese schöne Möglichkeit. Und als ich in diesem Jahr mit unserer Altministerin Frau Kehler zusammentraf und wir über alte Zeiten redeten, da sagte sie mir ganz stolz, Hoffmann-Neck, und in der Südstadt haben wir doch 5 Millionen Euro gespart. Sehen Sie, sage ich, und genau die fallen uns heute auf die Füße hier. Weil es nämlich jetzt eng wird, weil die Medizin noch drin ist. Und jetzt wird es eng, das ist nämlich nie geplant gewesen. Ihr Stolz ist unser, Ihre Freude ist unser Nachteil gewesen. Ja. Ja, wir konnten also doch einiges noch beeinflussen. Es ist nicht alles, was wir wollten, durchgegangen. Das sind finanzielle Dinge gewesen. Das sind zum Teil natürlich auch Dinge gewesen, die der Architekt anders wollte als wir. Unser Architekt hat ja bei solchen Dingen dann doch immer ziemliches Mitspracherecht, obwohl ich muss sagen, wenn ich andere Bibliotheksbauten verfolgt habe, also man ist doch schon sehr auf unsere Wünsche eingegangen. Darüber sind wir eigentlich doch ganz froh gewesen. Wir sind auch bei der Bemusterung mit einbezogen worden. Und 2004 im Frühjahr konnten also die wichtigsten Arbeiten abgeschlossen werden. Im Sommer 2004, im Juli, ist also dann die Bibliothek übergeben worden. Und da kam der Umzug, da will ich jetzt nichts weiter sagen, da wird also meine Kollegin, der ehemalige Kollegin, in der nächsten Woche darüber noch was berichten. Das ist ja auch eine ganz schwierige Kiste mit etlichen Kilometern Bibliotheksgut umzuziehen, dass alles wieder richtig an Ort und Stelle steht. Und wir konnten dann im September für die Studenten dann die Bibliothek eröffnen und im Dezember ist also dann die feierliche Eröffnung mit
Ministern und ähnlichen Leuten denn gewesen. Herr Krüger, wenn Sie jetzt die nächsten drei Bilder nacheinander machen.
Also das Haus kennen Sie, das war jetzt die Außenlage war noch nicht ganz fertig gewesen, das war also gerade nach der Fertigstellung. Was mir besonders gut gefällt, ist immer diese Treppe oben in diesem Scheppdach hier, was schön viel Licht reinlässt. Und ich denke auch, wenn man diesen Blick hier hat auf die Freihandanlagen und die Verbindung jetzt zwischen den Leseplätzen und dem Bestand und die kurzen Wege dazwischen,
ich glaube, das ist doch schon eine Sache, die funktional sehr ordentlich gelöst worden ist. Ja, wir wollten immer eine sehr transparente Bibliothek haben. Und ich habe gesagt, man muss in eine Bibliothek reinkommen. Man darf nicht 100 Türen vorfinden, durch die man gehen muss. Es gibt solche Beispiele, ich bin mal in einer Bibliothek gewesen, also ich musste wohl zu einem bestimmten Ort, ich musste wohl 20 Glastüren öffnen, bis ich dahin war. Und das Glas war teilweise auch nicht abgeklebt, man lief fast mit dem Kopf dagegen. Und da sagte mir auch der gute Mann von der Jahr, sagt, das haben unsere Brandschutzleute gemacht. Also unser ganzer Raum ist ein Brandschutzraum, dadurch haben wir also auf Zwischentüren verzichten können.
Nächstes Bild nochmal. Und wenn man auch abends mal dort vorbeifährt, auch im Winter jetzt, wenn der Schnee ist, also ist ein sehr angenehmes Bild, wenn man die Studenten dort arbeiten sieht, das ist also doch, denke ich schon. Und naja, der Zuspruch ist so, wir mussten hier die Regale, die Taschenschränke umbauen. Jetzt sind also die hohen Schränke alle umgebaut worden auf die Hälfte, damit man mehr Leute reinkriegt. Und was die Bibliothek auch noch, ja, sie hat einige Besonderheiten, hat sie schon. Unter anderem haben wir dort eine Kompaktanlage Freihand für Zeitschriften gemacht. In der Regel stehen diese Zeitschriften im Keller und müssen mühsam vom Personal hochgeholt werden erst und man wartet. Im zweiten und dritten Stock gibt es eine Magazinfreiheit-Kompaktanlage. Das sind wir, glaube ich, die einzige Bibliothek, die das realisieren konnte. Der Student oder der Mitarbeiter kann hingehen, sich das rausholen, legt dann nach dem Lesen wieder hin, die Mitarbeiter sortieren das wieder ein. Natürlich, ein Architekt macht sowas nicht gerne. Es sind natürlich immer Sprünge in der Statik. Sie haben dann also geringe statische Anforderungen. Plötzlich kommt einer, der hatte diese Kompaktanlage vollgeknallt mit Büchern, da haben sie plötzlich solche Decken dazwischen. Das wird auch teuer dadurch, aber wir haben die zwei Geschosse als Kompaktanlage hingekriegt. Und was ich noch gut gelöst finde, auch die Taschenschränke sind in der Regel im Keller. Und die Studenten, ja, sie kennen das von sich, neigen auch immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und wenn man nach Göttingen geht, die schöne Bibliothek in Göttingen, die Taschen müssen in den Keller und die Mäntel. Nein, was machen sie? Neben der Tür wird abgelegt. Ich bin also manchmal schon gewesen, da lagen da neben der Tür 100 Taschen und Mäntel und so, man konnte kaum durchkommen. Ich habe gesagt, das soll mir hier nicht passieren. Also man kommt rein und muss an den Taschenschränken vorbei. Dann ist der Weg dann, glaube ich, ganz gering noch zu gehen. Also als OB oder ich als Hoffmann habe den Eindruck, uns ist etwas ganz Gutes gelungen in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Natürlich gibt es Probleme in dieser Bibliothek auch. Die Lüftung ist nicht in allen Bereichen ordentlich gelöst. Auch die Sonneneinstrahlung lässt zu wünschen übrig an manchen Stellen. Das waren ja verkehrte Fenster. Wird also die Kollegin Becker nächste Woche was erzählen. Und akustisch gibt es auch einige Ecken, wo man sagt, das hätte besser sein können, obwohl natürlich der Architekt versichert, wir haben alles simuliert. Da stehen Sie da. Und ich war insofern froh, dass ich doch eine gute ingenieurtechnische Ausbildung auch hatte. Man konnte in manchen Diskussionen mit den Fachleuten sich manchmal dagegen setzen, weil man sich gut einlesen konnte in die Thematik und konnte manche Dinge doch, die anders gewollt waren, dann doch entschärfen. Nächstes Bild. Wir wollen uns vielleicht nicht so sehr selber loben, aber ein Bibliotheksarchitekt, der an der Humboldt-Universität dort Bibliotheksbau lehrt, der vorher in Niedersachsen war, in einem Aufsatz, keine Angst vor der Sedik, hat er sich länger geäußert. Da ging es also um Beispiele in Niederlanden, wie gut Bibliotheksbauten gelungen waren und wie schlecht Bibliotheksbauten in Deutschland gelungen sind. Und dann schreibt er, und dann fragt man ihn, und kennen Sie in Deutschland auch ein gutes Beispiel? Dann hat er das gesagt. Die Vorzeigebibliothek in Deutschland ist wirklich die Universität wegen Rostock. Und er beschreibt auch, warum er das sieht. Und was ihn überzeugt hat, ist die Funktionalität. Hier habe ich die Bücher, und dann gehe ich 5 Meter weiter, setze mich hier und kann arbeiten. Diese ganzen großen Bibliotheken, in Dresden, also die Universitäts- und Landesbibliothek in Dresden,
Ja, natürlich einen wunderschönen Lesesaal. Wenn ich reinkomme, bin ich beeindruckt. Aber die Bücher, da stehen ein paar Bücher Pädagogik und ich laufe erst 200 Meter durchs Gebäude, um meine Bücher zu finden, um arbeiten zu können. Jetzt in Berlin, die neue Bibliothek der Humboldt-Universität, da hat er in seinem Artikel hingewiesen und jetzt entsteht neben mir sowas Grausames wieder. Also toll sieht der Bau aus, wenn man hinkommt, aber für den Nutzer ist es nicht gerade die blanke Sahne. Oder in Cottbus, ich glaube, das haben die grünen Architekten de Meuron und Partner gemacht aus der Schweiz, diese wie eine Qualle von oben, so Rundbau, ja nun richten Sie mal so eine, mit so einem ausgeschobenen Ding so eine Bibliothek ein. Da entstehen also teilweise Strukturen in den Arbeitsflächen, die nicht sehr angenehm sind. Also wir sind froh, dass andere das auch so sehen und meine Kollegen aus anderen Bibliotheken, die vom Bau auf was verstehen, die waren eigentlich auch ganz zufrieden damit. Oh Gott, jetzt ist die Zeit schon fast abgelaufen. So, drei Sätze noch. Sie haben also gemerkt, ich bin ein Nebeneinsteiger im Bibliotheksgeschäft gewesen. Und was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus gelernt, und vielleicht können Sie das auch lernen, man kann in seinem Leben viele Dinge machen. Ich glaube, heute gilt das noch mehr als früher. Sie studieren irgendwas und müssen sich darauf einstellen, das werde ich möglicherweise nicht mein ganzes Leben machen. Es ist immer dort am spannendsten, wo verschiedene Disziplinen aufeinandertreffen, an den Nahtstellen. Und wenn man sich die spannenden Stellen sucht, machen auch die Dinge wieder Spaß. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich in einer Bibliothek lande, als Physiker schon gar nicht, als Geisteswissenschaftler schon eher ist das üblich in Deutschland auch. Und es war eine spannende Zeit. Ich bin immer weiter weggekommen von dem gelernten Fachlichen und habe, glaube ich, mit dem Neubau, in dem ich dann noch ein halbes Jahr sitzen konnte, bevor ich in den Ruhestand gegangen bin, doch ein schönes Erfolgserlebnis zum Schluss meiner Arbeitsjahre gehabt. Darüber bin ich glücklich. Und ja, was lernen Sie daraus? Ich glaube, es gehört auch ein gewisses Stehvermögen dazu, wenn man eine Sache machen will. Und ich muss auch gestehen, die Jahre waren für mich nicht immer leicht, zumal man der Familie viel zugemutet hat. Und ich kann mich erinnern, ich bin manchmal in der Woche da mal auf Dienstreise mit abends im Öffnen nach Hause gekommen, da stand der nächste Koffer vor der Tür, früh um 6 wieder losgefahren. Also es war schon manchmal ziemlich anstrengend. Wochenenden gab es sowieso da nicht. Man hat sich die Arbeit mit nach Hause genommen und 60-Stunden-Tage eigentlich auch nochmal. Aber ich denke, auch für die Universität hat sich bezahlt gemacht. Und wir sind froh, dass wir gute Mitkämpfer an der Seite haben von den Fakultäten. Ich muss auch sagen, auch von der Verwaltung. Die hat toll mitgezogen hier in Rostock, Universitätsverwaltung. Und ich hatte vielleicht auch das Glück, dass ich in verschiedenen Kommissionen, ob das die DFG war, Bibliotheksausschuss von der Forschungsgemeinschaft oder Fachbeirat von der Deutschen Bücherei in Leipzig oder Deutsche Bibliotheksinstitut im Fachbeirat. Also man hat dadurch Kollegen kennengelernt, wenn man ein Problem hatte, rief man an und sagte, Freunde, wie mache ich das? Und dann von Angesicht zu Angesicht lässt sich sowas gut lösen. Sie sehen einen ehemaligen glücklichen Bibliotheksdirektor, der auch Freude heute an dieser Geschichte hat. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mal etwas laut und deutlich sprechen, ich höre nicht mehr ganz so gut. So ein Gehörsturz war auch dabei bei solcher Geschichte hier.
Ja, Gregor? Ich wollte mal fragen, in der Südstadt, Bibo, wie viele laufende Kilometer Regalfläche sind da jetzt?
Also wenn Sie was genau wissen wollen, ich habe damals ein Heft gemacht. Ja. Nie war Raum gut zur Geschichte. Ja.
Ja, ich weiß, unten sind auch die Rollregalanlagen drin.
Also ich wollte dazu nicht viel sagen, meine Kollegen in der nächsten Woche, die wollen auch ein bisschen was berichten, aber ich gucke mal nach.
Vertagen wir dann.
Ja, machen wir nächste Woche, dann steht aber sonst hier auch drin, glaube ich.
Koleschinski?
Ja,
also, das war 900.000 Bänder.
Ich bin Student der Universität Dresden, würde ich Ihre Einschätzung bezüglich der Funktionalitätsüberlegenheit unserer Bibliothek voll unterschreiben. Und das führt aber gleich zu Ihrer Frage, und zwar in welcher Straße denn Ihr Wohnheim war. Das, also dieses Altwohn, was wirklich mal interessiert. In Dresden. Das, was Sie vorhin gezeigt haben. Und die zweite Frage, soll ich lauter sprechen?
Nee, ja, es ist, das ist, das Problem ist immer, man schlecht hört, die Lautstärke ist nicht entscheidend, man kann es nicht mehr trennen, dann einmal.
Und zweite Frage, bevor das alles mit der EDV so funktioniert hat, wie bin ich denn als Student
gab ja früher, ich fange mal mit der letzten Frage an, die Katalogsysteme, die wir hatten. Also Zettelkataloge und Bandkataloge gab es ja. Und dann gab es noch Mikrofilmkataloge. Wir hatten, nachdem wir auch, als wir dann die EDV anführten, die älteren Nutzer, die sich natürlich exzellent in diesen Zetteln, die alphabetisch und sachlich erschlossen waren, die exzellent in diesen Zettelkatalogen suchen, die sagten, mit eurer EDV, nee, ich nehme lieber die alten. Die sind ja nur nach und nach abgeschafft und eingestampft worden. Und Sie können sich vorstellen, wir mussten ja nicht nur die neuen elektronisch aufnehmen, sondern der ganze Altbestand von 1,5 Millionen, der musste auch noch parallel dazu aufgenommen werden. Das hat also zusätzlich die ganze Geschichte belastet. Sie mussten also wirklich jetzt in Zettelkatalogen arbeiten. Und, ja, ich weiß nicht, ob Sie das noch könnten, Leute.
Und in Fachbibliografien.
Und in Fachbibliografien.
Das war mühsam.
So, und was war das mit Dresden gewesen?
In der Straße, das Wohnheim war.
In der Nötnitzer Straße. Das war, hatte den Vorteil, das war dicht an der Uni, man konnte zu Fuß laufen, aber die Bedingungen waren nicht so sehr schön. Wenn man sich nicht vertragen hätte mit seinen Zimmerkollegen, dann wäre es eine Katastrophe geworden. Und Kühlschränke, sowas kannten wir nicht.
Nein, die Zeit ist abgelaufen.
Nicht gewartet, meine Frage.
Nein, das machen wir das nächste Mal. Das war ja die Bibliotheksfrage. Ich habe auch noch eine notiert von Steffen Engelbrecht nach der Digitalisierung. Das ist aber eine Frage, die wir in der nächsten Sitzung mit Frau Becker erörtern können, denke ich. Und die Fragen, die heute nicht beantwortet sind, die heben Sie bitte auf. Wir werden noch Gelegenheit dazu haben, auch das zu erörtern. Wir dürfen uns heute bedanken für eine sehr eindrucksvolle Sitzung. Und ich glaube, dass wir Herrn Hoffmann das gerne abnehmen. Ein glücklicher Bibliotheksdirektor,
der...
Ja, im Ruhestand auf eine schöne Bibliothek nicht wahr zurückblicken kann. Sie sehen das Lob, das hier auch gezeichnet ist. Die Sitzung ist damit geschlossen. Ich darf mich bedanken und die Protokollanten können sich dann erinnern.
Ich wollte fragen, bei diesen ganzen Umzügen mit der Wende und diese Notunterbringung, wie viel Prozent Schwund war?